Erlauben Sie mir heute noch eine kleine Vorrede vor der Predigt zur Rolle des Priesters, weil das immer wieder ein Thema ist. Ich bin ein Mensch wie Sie. Durch die Priesterweihe werde ich nicht zu was anderem. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der Priester schon lange jede moralische Autorität verloren haben, und da haben wir auch die letzten Jahre einiges dazu beigetragen. Und das ist auch nicht die Rolle, die ich hier habe. Die Rolle besteht darin, dass ich versuche, Ihnen das Evangelium auszulegen. Ich versuche es. Und es gibt tausend Möglichkeiten, das zu tun, weil ja auch allein die Texte für jeden Tag unendlich vielfältig sind. Ich sollte es aber so tun, dass wir beide was davon haben. Dass ich was dazu lerne und dass Sie was dazu lernen. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Wenn ich Ihnen immer nur das erzähle, was Sie genauso sehen, wo Sie zustimmen, wo Sie immer innerlich nicken können, dann gehen Sie vielleicht mit einem guten Gefühl raus, haben aber nichts Neues dazugelernt. Ihre Perspektive hat sich nicht verändert, Ihre Beziehung zu Jesus hat sich nicht vertieft. Deswegen muss es so sein, dass immer wieder mal was dabei ist, was Sie aufregt. Und das ist gut so. Sie haben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, wie auch in der Heiligen Schrift. Wenn ich womit nicht einverstanden bin, kann ich es einfach weglassen, weil es mich nicht betrifft. Das machen Sie mit ganz vielen Dingen auf der Welt, Sie übersehen es einfach. Sie können sich aber auch die Frage stellen, ob es sein könnte, dass Gott eine andere Sicht auf die Dinge hat als Sie selbst. Ob Gott eventuell möchte, dass Sie was ändern in Ihrem Blick auf die Welt oder in der Art und Weise, wie Sie leben. Das erkennen Sie meistens daran, dass Sie sich darüber aufregen. Also wenn alles so bleibt, wie es immer war, dann ist dieser Gottesdienst auch ziemlich überflüssig. Wenn es irgendwas gibt, was Sie innerlich in Bewegung bringt und was Sie auch zu Hause eventuell diskutieren können oder hinterher in der Aftermath, dann hat diese Veranstaltung schon etwas mehr Sinn gehabt. Wie gesagt, ich bin nicht schlauer als Sie, ich habe die Weisheit nicht gefressen und schon gar nicht ist das, was ich erzähle, alles richtig und was Sie denken, alles falsch. Es ist ein Angebot zum Nachdenken. Nehmen Sie das, was für Sie gut ist und wo Sie auch spüren, Gott möchte mir da was mitgeben. Vorrede Ende. Sie werden gleich verstehen, warum das so ist. Jesus berührt nämlich heute ganz wichtige Dinge. Ich will mal ökonomisch anfangen. Ich habe ja auch Ökonomie studiert. Woran misst sich der Wert eines Gutes? Er misst sich an seiner Knappheit. Viele Leute wollen was haben und es ist davon nicht so viel verfügbar. Wenn Gold auf unseren Straßen rumliegen würde wie Staub, hätte es keinen hohen Preis. Nur dadurch, dass die Menge an Gold sehr reduziert ist auf der Welt, hat es einen hohen Preis. Wir haben es vor kurzem mitbekommen bei Häuslebauern, die Wärmepumpen waren aus. Die Preise schießen durch die Decke, es ist schwer, eine zu bekommen. Die Knappheit macht den Wert eines Gutes. Jetzt frage ich Sie, was sind denn bei Ihnen die knappsten Güter, die Sie haben? Ich glaube, dass es drei Güter sind. Das erste knappe Gut, das uns alle betrifft, mich wie Sie, ist die Zeit. Ja? Wir haben alle immer zu wenig Zeit und deswegen benutzen wir gerne eine Lüge. Wir sagen, ich habe keine Zeit. Das ist eine Lüge, können Sie beichten. Es heißt richtig, mir ist was anderes wichtiger. Aber Sie spüren, die Zeit ist reduziert und wenn ich in meine Kindheit gehe, mein Vater hatte meistens auch keine Zeit für mich, weil er arbeiten musste. Aus welchen Gründen auch immer. Arbeit ist wichtiger, als Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Die Zeit ist knapp. Das zweite knappe Gut, das wir haben im Regelfall, ist Geld. Von Geld habe ich nie genug. Also ist interessant, wofür gibt jemand sein Geld aus? Für die Frisur? Für das Facelifting? Für Urlaube? Für große, dicke Autos? Also die ganzen jungen türkischen Männer, die hier um den Block fahren, fahren natürlich keine Audis, sondern Mercedes und BMW und reiten da wie die Cowboys auf ihren Pferden durch die Gegend, um darzustellen, schaut mal an, ich bin so toll, ach, bewundert mich mal. Knappes Gut, Geld. Und wissen Sie, was das wichtigste knappe Gut in unserer Gegenwart ist? Es ist die Aufmerksamkeit. Wie errege ich die Aufmerksamkeit? Kinder versuchen, die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erregen, schon als kleines Kind, wenn sie rumschreien, solange bis sie gehört werden. Social Media funktioniert nur so, dass die Währung in Social Media ist meine Aufmerksamkeit. Wie viele Sekunden bleibe ich an welchem Video hängen? Die Nutzungsdauer wird länger, je jünger Menschen sind. Und ich habe vor kurzem eine sehr lustige Zahl gelesen. Wissen Sie, wie viele Kilometer ein Teenager mit seinem Daumen im Jahr auf seinem Smartphone zurücklegt? Das Wischen sind ja immer so 2-3 Zentimeter. Wie viele Kilometer sind das im Jahr? 80. Ist nicht schlecht, oder? 80 Kilometer auf dem Smartphone. Kriegst du das auch hin, Johanna? Bestimmt nur 20, keine 80. Das sind die knappsten Güter, die wir haben, und damit misst sich der Wert, den wir anderen Dingen zumessen. Das ist das Szenario, in dem Jesus heute zu seinen Jüngern spricht, auf die Frage von Petrus. Und er spricht von materiellen und immateriellen Gütern. Die materiellen Güter nennt er Häuser. Da, wo ich wohne. In Ingolstadt ist es ja so, wenn man hier ein Haus besitzt, ist man gleich Millionär. Ich komme aus einer Generation, wo die Eltern aus Flüchtlingssituationen kommend alle Eigenheime bauen wollten und meinten zu müssen und über Jahrzehnte ihre gesamte Energie da reingesteckt haben. Ihre Gesundheit, häufig auch ihre Beziehung zu ihren Kindern, nicht selten ist die Ehe daran gescheitert. Häufig Konsumverzicht, das war das Allerwichtigste. Ich investiere alles in mein Haus, materielle Güter. Es gibt auch andere materielle Güter, Jesus nennt es in der Aufzählung Äcker. Der Acker in der Agrargesellschaft, meine Produktionsmittel, das, womit ich mein Unternehmen am Laufen habe, das, womit ich Geld verdiene. Das wichtigste Gut in meinem Leben ist mein Unternehmen, mein Wirtschaftsbetrieb. Merken Sie schon, ich bin schon wieder im Bereich der 10 Gebote. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Mein Haus? Mein Unternehmen? Mein Job? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was steht ganz oben auf der Liste? Und dann gibt es die immateriellen Güter, von denen Jesus auch spricht. Das ist zum Beispiel die Familie, aus der ich komme, meine Herkunftsfamilie. Also meine Eltern, mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern, meine Geschwister. Total wichtig, weil es gibt mir ja emotionale Heimat, Geborgenheit und natürlich auch im Sinne des Generationenvertrages finanzielle Absicherung. Als Kind, gerade wenn ich studieren gehe, lebe ich meistens bis ich 24 bin oder so, auf Kosten meiner Eltern. Und manchmal dreht sich das im Alter auch und die Jüngeren zahlen für die Älteren. Immaterielle Güter, genauso meine eigene Familie, die ich gründe, meine eigene Ehe, meine Frau, meine Kinder. Jesus spricht über das, was wichtig ist in meinem Leben und was immer knapp ist. Und welche Konsequenz verlangt er von seinen Jüngern, die ihm nachfolgen? Und das sind wir alle, wörtlich im Text. Er sagt, lass das alles hinter dir. Evangelium, ich habe es nicht geschrieben. Matthäus, Kapitel 19, Vers 29. Ich habe es nicht geschrieben. Jesus sagt, lass das bitte alles hinter dir. Gib dein Haus auf, dein Auto auf, deine Beziehung zu deinen Eltern, deine Beziehung zu deinen Kindern. Lass das alles hinter dir. Dein Smartphone, dein Bankkonto, deine Altersvorsorge. Wenn Sie jetzt ein bisschen unwohl sitzen und ein bisschen links und rechts und denken, der spinnt da vorne, wofür zahle ich eigentlich meine Kirchensteuer, dass ich mir das anhören muss? Natürlich meint er das nicht so. An anderer Stelle heißt es ja auch, Gott weiß, dass ihr das alles braucht und es wird euch alles gegeben werden. Aber worum geht's? Es geht um die Reihenfolge dessen, was mir wirklich wichtig ist. Und das erkenne ich daran, wofür ich meine drei knappsten Güter einsetze. Wofür wende ich meine Zeit auf? Wofür wende ich mein Geld auf? Wofür wende ich meine Aufmerksamkeit? Wo wende ich die hin? Und das schaut bei uns allen nicht gut aus. Ich frage Sie, wofür wenden Sie Ihre Zeit auf? Sie haben 24 Stunden Zeit am Tag. Wie viel Zeit ist für Gott von den 24 Stunden, die Sie täglich geschenkt bekommen? Eine Minute? Fünf? Dreieinhalb? Null? Denken Sie dran, die knappe Währung Zeit macht klar, du bist mir wichtig. Wenn ich für mein Kind am Tag eine Stunde Zeit habe, sage ich dem Kind immerhin, meine Arbeit ist mir achtmal so viel wichtig wie du. Das kann man doch nicht so sagen. Vielleicht kann man es nicht so sagen. Geld. Wenn ich mir das Auto für 120.000 Euro kaufe, aber für andere Dinge kein Geld habe, was ist da mein Gott? Was steht an oberster Stelle? Jesus predigt mal wieder wie immer, du kannst nur ins Reich Gottes hineingehen, wenn du keine Götzen verehrst. Und die Götzen sind meistens bei uns in unserer Kultur erstens meine Karriere, zweitens mein soziales Renommee, drittens mein Geldbeutel, viertens meine Gesundheit. Seit Corona haben wir diesen wunderbaren Gruß, Hauptsache gesund. Ist natürlich ein völliger Blödsinn, weil wir alle regelmäßig krank werden und alle auch sterben werden. Ich auch. Jesus spricht davon, was ist eigentlich dein Gott? Und Jesus stellt so klar, Leute, ihr habt alle andere Götter, aber nicht den einen Gott im Himmel. Und wenn ihr fragen möchtet, was euer Gott ist, dann checkt mal, wofür eure Zeit, euer Geld und eure Aufmerksamkeit einsetzt. Was ist euch wirklich wichtig? Das fragt er seine Jünger. Wisst ihr, warum er euch das fragt? Weil er euch liebt. Weil er euch aus Liebe geschaffen hat und weil er gerne mit euch die Ewigkeit verbringen möchte. Aber wenn ich halt nicht ins Reich Gottes rein will, weil auf meiner obersten Prioritätenliste nicht Gott steht, sondern mein Haus, meine Karriere, mein Geld, wird es schwierig mit dem Himmel. Deswegen sagt Jesus, sei vorsichtig, ich hätte dich gerne bei mir in Ewigkeit. Und das ist der Text zum Fest des heiligen Willibald, weil es darum geht, was mache ich denn mit dieser Freiheit, die ich gewinne? Wenn ich nämlich nicht alle meine Energie in meine Karriere stecke, habe ich Ressourcen frei. Wenn ich nicht alle meine Zeit mit Unterhaltungsmedien verbringe, habe ich Ressourcen frei. Wenn ich nicht alle meine Aufmerksamkeit dem Konsum schenke, habe ich Ressourcen frei. Man könnte es Fürsorge nennen. Ich habe dann Zeit, für andere da zu sein. Das Christentum ist die Religion, in der es nicht um mich geht, sondern um die anderen. Und Jesus sagt, wenn du möchtest, dass Reich Gottes jetzt hier für dich spürbar wird, dann hör auf, um dich zu drehen und kümmere dich um die anderen. Deswegen war die erste Lesung die vom guten Hirten, der sich um jede Form von Schaf kümmert, egal ob jung oder alt, dünn oder dick, krank oder gesund. Der gute Hirte ist für alle da. Bist du auch für alle da? Und deswegen auch die zweite Lesung, in der es darum geht, dass wir ein Opfer des Lobes darbringen. Das heißt, Zeit im Gebet. Nicht, Gott, mir geht's so schlecht, ich habe zu wenig Geld, zu wenig Gesundheit, ich bin zu dick und bücken kann nämlich auch nicht mehr, sondern danke, Herr, dass es mir so gut geht. Danke, Herr, dass in meinem Land nicht dauernd Bomben vom Himmel fallen. Danke, dass meine Eltern noch leben. Danke, dass ich Zeit habe, zur Schule zu gehen oder was auch immer. Bring Gott ein Opfer des Lobes. Hör auf zu jammern, griesgrämig reinzuschauen und zu sagen, das fehlt mir alles und mir geht's so schlecht. Tritt ein in das Reich Gottes. Erkenne, dass die oberste Priorität der Herr ist und fang an, dein Herz zu öffnen für seine Gegenwart, für seine Schönheit, für den Dank, für das Lob. Denn Jesus will dich in Ewigkeit bei sich haben. Und das geht am besten mit einem fröhlichen Herzen. Amen.